Ja, wir haben heute ein ernstes Thema und ich denke, wir sind alle berührt durch das Thema, das wir heute Morgen gehört haben. Hände weg von unseren Kindern. Wie können wir auf die unheimlichen Miterzieher reagieren? Und ich bin dankbar für die klaren Worte, die Wolfgang uns gesagt hat. Aber damit solch ein Tag nicht unter diesem Druck besteht, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn man darüber Informationen liest und hört, kriegt man Beklemmungen. Und manchmal denke ich, wie bin ich froh, dass ich die Zeit der Erziehung meiner Kinder hinter mir habe. Ich bedauere die Geschwister, die jetzt kleine Kinder haben. Da kommt etwas auf uns zu, auch als Christen, und wir als Großeltern haben vermehrt zu beten. Aber Wolfgang hat uns ja gesagt, wir haben Himmelfahrt und der Jesus ist im Regiment und er ist in Rufweite. Und dafür bin ich dankbar. Martin hat dann anschließend uns etwas gesagt, wie können wir denn heute erziehen? Und ich werde jetzt etwas dazu sagen, wie hat Gott sich Ehe vorgestellt? Wir haben heute Morgen gesehen, dass das eigentliche Ziel ist, die Auflösung der Familien, die Auflösung der Ehe, die Auflösung der Identität der Menschen. Was haben wir dem entgegenzusetzen? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns bewusst machen als Christen, die einzige Chance, die wir haben, ist, den Menschen in unserer Umgebung etwas vorzuleben, was besser ist. Denn das, was ja bei dem rauskommt, was jetzt propagiert wird, ob wir das Gender-Märchen nennen oder Gender-Gaga, wir merken, das ist Unsinn pur. Und im Grunde sehnen sich die Menschen danach, dass sie Harmonie und Glück in der Ehe haben. Wenn meine Frau und ich ins Gefängnis gehen, gehen wir in ein Frauengefängnis in Willich. Und in der Kontaktgruppe, wenn ich dann sage, dass ich mit meiner Frau 47 Jahre verheiratet bin, dann kriegen die inhaftierten Frauen nasse Augen, weil sie im Grunde sich alle das gesehnt haben. Und wenn Menschen ehrlich sind, stellt man das immer wieder fest. Vor einiger Zeit war eine Journalistin bei mir, sie wollte einen Artikel für unsere Tageszeitung machen über aktive Senioren und sie meinte, ich wäre einer. Nachdem wir uns also unterhalten hatten über die Aktivitäten, dann meinte sie, was ist das für eine Gemeinde? Und ich habe ihr gesagt, ich weiß nicht, ob Sie die Schubladen der Freikirchen und Gemeinschaften in Wuppertal kennen. Ja, sagt sie so, in etwa Freie Gemeinde, Baptisten, Methodisten und so weiter, das kenne ich. Ich sage, kennen Sie auch die sogenannten Brüdergemeinden? Ach, sagt sie, sind das die Gemeinden, wo die Frauen nichts sagen dürfen? Und ich habe ihr gesagt, wissen Sie, das ist nicht die Gemeinde, wo die Frauen nichts sagen dürfen, sondern wo die Frauen ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt werden. Und ich konnte ihr deutlich machen, wir haben ein Stadtteilcafé in Wuppertal von unserer Gemeinde aus und da arbeiten sehr viele unserer Schwestern mit. Und sie hatte das Café besucht und sie meint, das imponiert ihr. Und ich habe sie gefragt, machen die Frauen alle einen unterdrückten Eindruck? Und sie sagt, keineswegs. Und dann habe ich ihr deutlich gemacht, wir möchten nur das tun, was die Bibel sagt. Und Gott hat uns Menschen geschaffen als Mann und als Frau. Und Frauen sind eben anders als Männer, oder? Nicht nur äußerlich. und dass er den Männern die Verantwortung gegeben hat. Er fragt Adam, wo bist du? Und nicht Eva, wo bist du? Und er fragt Adam, was hast du da getan? Er zieht ihn zur Verantwortung für das, was Eva falsch gemacht hat. Und da sagt sie auf einmal, eigentlich ist es ganz vernünftig. Eigentlich habe ich mir so einen Mann gewünscht. Und plötzlich packt sie aus und es wurde ein seelsorgerliches Gespräch mit ihr, dass sie sagte, ich wollte eigentlich einen Mann, der führt, der Verantwortung übernimmt und ich habe eine Memme gekriegt. Und ich sträube mich dagegen, dass ich im Mann zu sein muss. Und ich dachte so, das Eigentliche im Menschen ist anders, als was heute uns beigebracht werden soll durch die Medien und durch eine kleine Gruppe von Politikern. Wir müssten sagen, wie hat Gott sich Ehe vorgestellt? Und wenn wir als Christen wirklich Ehe leben würden, so wie Gott sich das vorgestellt hat, dann könnten wir ein lebendiges Beispiel sein, dass Gendern nicht funktioniert. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt darüber nachdenken. Ich denke, ihr wisst das alle. Ich rede zu solchen, die die Bibel kennen. Der Ursprung der Ehe ist natürlich, die Ehe ist eine Erfindung von Gott. Sie ist sozusagen das, was aus dem Garten Eden übrig geblieben ist. Das, was Gott uns aus dem Garten Eden noch mit hinübergerettet hat nach dem Sündenfall. Und Ehe kann in vielen Fällen die Hölle sein, aber sie kann auch der Himmel sein. Ich hatte vor einiger Zeit über dieses Thema gesprochen. Hinterher kommt eine Journalistin zu mir und sagt, ich finde das unmöglich, dass in der heutigen Zeit es noch Menschen gibt, die so mittelalterliche Vorstellungen haben. Und ich habe ihr gesagt, entschuldigen Sie bitte, wenn Sie Journalistin sind, dann haben Sie schlecht recherchiert. Ich gehe nicht ins Mittelalter zurück, ich gehe viel weiter zurück. Wenn wir wissen wollen, was die Ehe bedeutet, dann müssen wir an den Anfang. Und das bedeutet, Gott weiß am besten, wie unsere Ehe funktionieren kann und wie sie stabil sein kann. Der Anfang, der Ursprung der Ehe ist eben, dass Gott sie geschaffen hat. Zweitens, was ist das Ziel der Ehe? Weshalb hat Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen? Und warum hat Gott die Ehe gestiftet? Und ich möchte das so formulieren, Ehe soll nach den Gedanken Gottes eine Gegenstandslektion sein der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Die meisten von euch werden Epheser 5, die Verse 22 bis 33 kennen. Und auch da tun sich ja viele Theologen schwer, darüber überhaupt noch zu reden, wenn es heißt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Gott möchte uns deutlich machen anhand einer Ehe, wie er die Beziehung zwischen ihm und der Gemeinde sieht. Und ihm ist wichtig, deutlich zu machen, das ist eine Liebesbeziehung. Nicht umsonst wird in der Bibel ja das gleiche Wort gebraucht. Wenn Adam Eva erkennt, Das heißt, wenn er mit ihr intim zusammenkommt, ist es das gleiche Wort, wenn es heißt, dass wir Gott erkennen sollen. Wir meinen immer, Gott erkennen, das wäre nur eine Sache des Verstandes. Aber das wäre schrecklich, wenn eine Ehe nur auf Verstandesebene abläuft. Gehen wir nochmal zurück zum Anfang der Ehe. Gott hatte gesagt, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, er wird der Frau anhängen und sie beide werden ein Fleisch werden. Und ihr seht, ich habe hier ein Dreieck aufgezeichnet, um deutlich zu machen. Ich gehe nochmal zurück. Gott hat damals dem Adam etwas gesagt, bevor er ihm die Eva zuführte, über ein Prinzip, das stattfinden soll, wenn eine Ehe entsteht. Und dass das etwas Grundsätzliches ist, geht daraus hervor, dass er von Vater und Mutter spricht. Und Adam und Eva hatten keinen Vater und Mutter, ne? Das heißt, Gott sagt hier etwas ganz Grundsätzliches. Wenn zwei eine Ehe eingehen, dann ist Voraussetzung, dass der junge Mann das Elternhaus verlässt. Das ist sozusagen der öffentlich-rechtliche Aspekt. Ein Mensch wird selbstständig. Er lernt, alleine zu leben. Dann lernt er die Frau kennen und Gott sagt, er wird der Frau anhängen. Das heißt, die beiden kleben zusammen. Und zwar ist das anders, als heutzutage gesagt wird. Heutzutage wird gesagt, das sind dann Lebensabschnittsgefährte. Das bedeutet aber nicht aneinander kleben. Aneinander kleben ist ein Wort, was man gebraucht, wenn man mit einem Zweikomponentenkleber klebt. Also unauflöslich. Und das wird auch deutlich, wenn eine Ehe kaputt geht, bricht sie an einer anderen Stelle durch und nicht an der Stelle, wo man zusammengekommen war. Das bedeutet, wenn ein junger Mann eine Frau kennenlernt und sie heiraten will, dann muss er die Verantwortung übernehmen. Auch das ist heute kaum noch gefragt. Heute wird gesagt, wir sind dann Ehepartner. Aber das Wort kommt in der Bibel überhaupt nicht vor. Die Bibel kennt nicht Ehepartner. Das Wort Ehepartner gibt es erst seit dem Humanismus. Und man stellt sich vor, dass zwei Leute demokratisch miteinander leben. Aber lebt mal eine Demokratie zu zwei Personen. Das funktioniert ja gar nicht, oder? Entweder braucht man die Kinder oder die Schwiegermutter dazu, um Mehrheiten zu bilden. Und das macht deutlich, Ehe kann nicht partnerschaftlich funktionieren. Ehe kann nur funktionieren, wenn der Mann die Verantwortung übernimmt. Und ihr lieben Männer, ihr seid gefordert. Und ihr lieben Schwestern, fordert das von euren Männern. Gott hat es so vorgesehen, dass der Mann die Verantwortung übernimmt und nicht, dass die Männer Memmen werden. Leider leben wir in solch einer Zeit. Die Frauen werden stark und die Männer werden weich. Gott hat es anders vorgesehen. Und der dritte Schritt, sagt Gott in 1. Mose 2, Vers 24, die beiden werden ein Fleisch werden. Das heißt, das Zusammenhalten von einer Ehe geschieht in der Ehe. Gott legt die Sexualität allein in den Schutzraum der Ehe. Und das aus gutem Grund. Weil wir als Männer und Frauen auch unterschiedlich reagieren, gerade im Sexuellen. Man sagt allgemein, Männer können immer, Frauen nicht. Frauen können sich nur hingeben, wenn sie wissen, mein Mann übernimmt alle Verantwortung, ich bin geborgen bei ihm. Und deswegen hat Gott die Sexualität in die Ehe hineingetan, in diesen Schutzraum der Ehe. Und im Grunde ist das die Sehnsucht jeder Frau. Heute wird den Frauen eingeredet, du bist autark, du kannst alleine. Und wir merken, Gott hat sich was dabei gedacht. Außerdem wird deutlich, die beiden sollen ein Fleisch werden. Das beinhaltet nicht nur Sexualität. Sonst würde das stehen und die beiden werden ein Leib werden. Hier geht es um eins werden nach Geist, Seele und Leib. Und manche meinen das ja auch erkennen zu können bei älteren Ehepaaren, die ihr Leben lang harmonisch miteinander dem Herrn nachgefolgt sind, die werden sich immer ähnlicher, manchmal sogar äußerlich, ne? Wobei ich heute den Eindruck habe, dass in Deutschland die Menschen eher ihrem Dackel gleichen. Ich brauche jemanden am Verstärker. Danke. Und leider wird heute genau das Gegenteil aufgezeigt. Es wird den jungen Leuten gesagt, probier erst die Sexualität aus. Du willst ja nicht die Katze im Sack kaufen. Und ich sage, das wünsche ich dir auch nicht, dass du eine Katze kriegst. Sie probieren erst aus, dann überlegen sie, ob sie der Frau treu bleiben und dann überlegen sie, ob sie Hotel Mama verlassen. Und wir merken, das ist das Dreieck auf den Kopf gestellt und das kann nicht funktionieren. Das Ende der Ehe, bis dass der Tod euch scheidet, nicht bis dass der Scheidungsanwalt euch scheidet. Die Ehe endet nach der Bibel mit dem Tod. Im Himmel gibt es keine Fortsetzung. Und von daher ist es wichtig, dass wir hier auf der Erde wirklich harmonische Ehen haben, weil das eine Möglichkeit ist, Zeugnis zu geben nach außen. Ich möchte drei Fragen stellen. Wir können jetzt schlecht eine Gruppenarbeit machen, aber Frage 1, was würdet ihr als Voraussetzung für eine glückliche Ehe bezeichnen? Frage 2, was macht eurer Erfahrung nach eine Ehe stark? Und Frage 3, was gefährdet die Harmonie einer Ehe? Ich werde euch jetzt die Antworten in den Mund legen, weil ich euch jetzt schlecht hier fragen kann. Das heißt, was würdet ihr als Voraussetzung für eine glückliche Ehe bezeichnen? Gottes Wort macht sehr deutlich, die Grundlage einer Ehe von Christen kann nur sein, wenn beide gläubig sind. Und das hat einen ganz guten Grund. Die Grundlage einer Ehe muss das Gebet sein. Und wie willst du eine Ehe führen, wo ihr nicht gemeinsam auf die Knie gehen könnt. Das Gleiche bezieht sich auf Erziehung. Wie willst du Kinder erziehen, wenn man nicht auf die Knie geht? Mein Vater hat immer gesagt, Kindererziehung ist nicht Handarbeit, sondern Kniearbeit. Das heißt, das Wichtigste ist in der Ehe und in der Erziehung das Gebet. Wir müssen wissen, dass wir von Gott zusammengeführt sind. Ich weiß natürlich nicht, wie ihr euch kennengelernt habt. Gott hält sich daran, wenn ihr Ja gesagt habt vor dem Standesamt. Aber es ist das Beste, wenn zwei die gläubig sind, wissen, Gott hat uns zusammengeführt. Natürlich geht dir das nicht so einfach wie bei Adam und Eva. Adam wird morgens wach und da steht sie. Ja? Und er konnte sagen, die und keine andere. Ne? Tja. Nur schon kurze Zeit drauf hat er sich bei Gott beschwert. Die Frau, die du mir gegeben hast, hättest du mir eine andere gegeben, wäre das nicht passiert. Das heißt, wenn Gott uns zusammenführt, haben wir kein Umtauschrecht. Und das gibt es bei Ehe sowieso nicht. Und das bedeutet, dass wir einander ehren und einander lieben. Und wenn wir eine Ehe führen, heißt das auch, dass wir gemeinsame Ziele und gemeinsame Werte haben. Das heißt, wir müssen miteinander im Gespräch sein. Und wir müssen einmütig sein. Es gibt durchaus, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Aber die Bibel macht deutlich, dass wir eines Sinnes sein sollen. Und das ist eine ganz gewaltige Sache. Natürlich kann man unterschiedliche Meinungen haben, ob ich lieber in die Berge oder an der See fahre. Aber wenn wir eines Sinnes sind, werden wir merken, dass wir zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Das bedeutet auch, ich muss begreifen, ich lebe für den anderen. Heute wird den Menschen gesagt, denk hauptsächlich an dich. Es gab vor einigen Jahren einen Bestseller, der hieß, sei Egoist und du kannst heiraten, wen du willst. Das ist die Meinung heute. Und die meisten denken, wenn sie heiraten, das tue ich, weil ich Liebe haben will. Das ist die Grundfalschvoraussetzung für Ehe. Ich bin dankbar, dass mein Schwiegervater mir, als ich um die Hand meiner Frau anhielt, gesagt habe, mach sie glücklich. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir begreifen, ich lebe nicht mehr für mich, ich lebe für den anderen. Das heißt, wir kommen vom Ich zum Wir. Und wir dürfen uns nicht mehr auseinanderdividieren lassen. Die zweite Frage war, was macht nach eurer Erfahrung eine Ehe stark? Und da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, das gemeinsame Bibellesen, dass man miteinander die Bibel liest, sich darüber unterhält und dass man gemeinsam betet. Und an dem Punkt höre ich immer wieder, weißt du, ich bin ein Morgenmuffel und meine Frau geht abends früh ins Bett. Wir kommen nicht übereinander zeitlich. Und bei so etwas sage ich immer, das Aufstehen ist nur eine Frage des Weckers. Wenn dein Chef dir sagt, du musst morgen eine halbe Stunde früher mit der Arbeit anfangen, dann stellst du deinen Wecker. Oder wirst du ihm sagen, ich bin aber Morgenmuffel? Aber wenn Gott uns anrät, dass wir gemeinsam Zeiten finden, wo wir miteinander lesen, wo wir miteinander beten, dann sagen wir, aber ich bin anders veranlagt. Glaubst du nicht, dass Gott dich verändern kann? Ich habe es gelernt, dass man gemeinsam ins Bett gehen kann und dass man auch gemeinsam aufstehen kann. Nicht immer fällt das leicht, aber es ist das Beste. Wir haben bei uns in der Gemeinde einen junges Ehepaar, er ist Bäcker und ihr wisst, wann die aufstehen müssen. Und ich habe die beiden gefragt, wie haltet ihr es mit der stillen Zeit? Und dann lächelten sie sich an und dann sagte sie, ich stehe mit meinem Mann um 2:30 auf. Wir lesen die Bibel, wir machen stille Zeit. Mein Mann fährt zur Arbeit und ich bin froh, dass ich mich noch mal hinlegen kann. Das ist Investition für Ehe. Und man merkt es an dieser Ehe. Und ich kann nur raten, dass wir gemeinsam für den Herrn an den Geschwistern dienen. Wenn meine Frau nicht dahinter stehen würde, dass ich Gemeinden besuche, könnte ich diesen Dienst nicht tun. Und ich sage gerne, gerade in den sogenannten Brüdergemeinden, die Brüder können nur so viel tun, wie ihre Frauen dahinter stehen. Hinter jedem dienenden Bruder steht eine dienende Schwester. Wir brauchen gegenseitige Geduld und Vergebung. Wir müssen füreinander da sein und sich lieben und sich gegenseitig Freude machen. Frage 3. Was gefährdet die Harmonie? Egoismus, Selbstliebe, Neid, Eifersucht, Uneinigkeit oder ganz einfach, wenn du dein Auto besser behandelst als deine Frau. Was auch eine Ehe auf jeden Fall gefährdet, ist Zynismus, Unversöhnlichkeit und Sucht jeder Art. Ich möchte 3 Zitate gebrauchen. Einmal von Josef Zun, ein rumänischer Bibellehrer. Ehe funktioniert unter den Bedingungen optimal, für die sie entworfen wurde. Wenn es schief geht, liegt es nur an uns, nicht an Gott. Timothy Smith sagt, statt die Fassade unserer Ehe zu streichen, sollten wir unsere Zeit und Energie lieber in die Verstärkung des Fundaments investieren. Und noch ein humorvoller Zitat von einem Bruder, ich war vergangenes Wochenende in Kiel, ist ein lieber alter Bruder, Otto Willenbrecht. Er hat einmal gesagt, wenn ein Mann einer Frau die Autotüre aufhält, ist entweder das Auto oder die Frau neu. Also, ihr lieben Schwestern, ihr könnt eure Männer prüfen. Achtet darauf, wie ihr gleich ins Auto einsteigt. Ich möchte 3 Thesen gebrauchen. Ich muss etwas schneller werden. These 1. Die Grundlage für deine Ehe ist deine Beziehung zu deinem Herrn. These Nummer 2. Sobald deine Beziehung zum Herrn Jesus gestört ist, ist auch deine eheliche Beziehung gefährdet. Und These 3. Solange der Herr Jesus Mittelpunkt deiner Ehe ist, seid ihr beide glücklich. Und ich möchte diese 3 Thesen beweisen. Grundlage für deine Ehe ist deine Beziehung zu deinem Herrn. Stellt euch vor, wer noch ein bisschen aus der Mathematik weiß, das ist ein gleichwinkliges Dreieck. Was ist das Besondere bei einem gleichwinkligen Dreieck? Das heißt, wenn die beiden, ich weiß nicht, ob man es da auch sagt, Katheten gleich sind, dann ist auch die Hypotenuse gleich. Ist das richtig? Also bei einem Dreieck mit 60 Grad Winkeln, wenn die beiden Seitenstränge gleich sind, ist auch die Horizontale gleich. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip überhaupt in unserem Glaubensleben. Stell dir vor, du stehst an der einen Ecke, auf der anderen Seite steht deine Frau oder umgekehrt. Aber ihr wisst schon, ich bin kein Gender, ich gebrauche sogar solche Farben. Oben an dem Punkt ist Gott. Was habe ich gesagt? Grundlage für deine Ehe ist deine Beziehung zu deinem Herrn. Wenn du möchtest, dass deine Beziehung zu deiner Frau in Ordnung ist, dann muss es die Voraussetzung, deine Beziehung zu Gott in Ordnung sein. Ideal ist, wenn deine Frau auch eine intakte Beziehung zum Herrn hat, Was ist dann? Was haben wir gerade in der Mathematik gelernt? Wenn also meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist und die Beziehung meiner Frau zu Gott ist in Ordnung, dann, richtig, dann ist auch unsere Beziehung miteinander in Ordnung. Ist das logisch? Ich kann nur sagen, probiert's aus. Ihr könnt die Probe machen. Als ich darüber gesprochen hatte bei uns in der Gemeinde vor einiger Zeit, kamen zwei junge Burschen zu mir und sagten, wenn das richtig ist, dann müsste es doch eine Folgerung geben, wenn meine Beziehung zu Gott enger wird und die Beziehung meiner Frau zu Gott wird enger, dann wird auch unsere Beziehung zueinander enger. Merken wir etwas? Wir meinen immer, wir müssen hier unten an der horizontalen Ebene arbeiten. Wenn wir Zwistigkeiten haben, dann willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Wer aber das Dreieck verstanden hat, begreift, wenn da es nicht stimmt, dann stimmt hier was nicht. Ich möchte jetzt keinen scharf angucken. Ihr könnt das selber überprüfen in euren Ehen. Das heißt, je enger eure Beziehung zu eurem Herrn wird, umso enger wird auch eure Beziehung zueinander. Und deswegen habe ich eben gesagt, ist es wichtig, dass wir als Männer und Frauen in der Ehe gemeinsam die Bibel lesen, gemeinsam beten, damit wir gemeinsam näher zum Herrn kommen. Denn dann kommen wir auch näher zueinander. Und das ist ganz einfach. These 2 sagt, sobald deine Beziehung zum Herrn Jesus gestört ist, ist auch deine eheliche Beziehung gefährdet. Und wir merken, wir kurieren immer an der falschen Stelle. Es kommen oft Ehepaare zu uns, die sagen, es hapert bei uns in der Ehe. Und dann stelle ich die Frage, wann habt ihr zum letzten Mal miteinander gebetet? Ich meine jetzt nicht das Tischgebet. Und dann wird mir in der Regel gesagt, ja, in der Verlobungszeit. Und dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Deswegen nehmt diese Frage mit. Wie halten wir es mit der stillen Zeit, mit dem Gebet, mit dem Bibellesen? Wie halten wir es mit der Gemeinde? Wie wachsen wir gemeinsam im Glauben? Und wir könnten sagen, eigentlich doch ganz einfach, oder? Nun sagst du vielleicht, aber was mache ich denn? Mein Mann oder meine Frau sind nicht gläubig. Wir haben nicht dieses Dreieck. Und trotzdem gilt das Dreieck. Der direkteste Weg zum Herzen des anderen geht immer über Gott. Das heißt, wenn du als Frau vielleicht gläubig bist und dein Mann nicht, dann beschreite nicht diesen Weg und halte ihm eine Gardinenpredigt nach der anderen. Du musst dich bekehren. Du musst dich verändern. dann geht bei dem die Jalousie runter. Der direkteste Weg zum Herzen des anderen geht immer über Gott. Petrus sagt das, durch den stillen Wandel der Frau soll der Mann gewonnen werden. Nicht durch Anpredigen. Und von daher denkt an dieses Dreieck. Ich war neulich in einer Gemeinde von Russlanddeutschen, wo ich über das Thema gesprochen habe. Bei russlanddeutschen Gemeinden ist das ja immer so, da sitzt ja, egal ob es Ehevorträge sind oder Erziehungsvorträge, da ist die ganze Gemeinde dabei. Vorne in den ersten drei Reihen sind die Kinder, dahinter kommen die Großeltern und hinten die übrigen, die es eigentlich angeht. Ne? Und ich sage dann immer, ihr Kinder, passt auf, ob eure Eltern die Ehe richtig leben, ihr Großeltern, ihr merkt, was ihr alles falsch gemacht habt, und zu euch da hinten rede ich. Und ich war in solch einer Gemeinde, hatte an dem Abend über dieses Dreieck gesprochen und am nächsten Morgen, bevor ich den nächsten Dienst hatte, kommt ein Bruder nach vorne und sagt, ich wollte was erzählen. Ich konnte gestern Abend nicht dabei sein, ich hatte Spätschicht. Aber als ich dann nach Hause kam, hing über meinem Bett von meinen Kindern gebastelt ein Dreieck. Und ich habe gefragt, was soll das? Und sie haben gesagt, darüber ist gestern Abend in der Gemeinde gepredigt worden und das geht dich an. Und sie haben mir das erklärt, was du gesagt hast. Da war ich doch froh, dass die Kinder das begriffen haben. Ich hoffe, die Eltern auch. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Deswegen sage ich immer, macht euch so ein Dreieck auf euren Laptop, auf den Kühlschrank. Ne? Hängt euch solch ein Dreieck übers Ehebett, damit ihr erinnert werdet. Es geht um meine Beziehung zu Gott. Und wenn wir das gemeinsam tun, ist das meiste schon gewonnen. Die dritte These war, solange der Herr Jesus Mittelpunkt deiner Ehe ist, werdet ihr beide glücklich sein. Und dafür hat Gott uns das in Deutschland ganz einfach gemacht. Das Wort Ehe besteht aus drei Buchstaben. Ne? Wer weiß, was das heißt? Ja. Also, das heißt Ehemann, der Herr und die Ehefrau. Das heißt, der Herr muss in der Ehe sein. Einmal ist er der Puffer, ne? Zum anderen ist der, der uns zusammenhält. Vielleicht merkt ihr euch das. Für uns ist es einfach, wir heißen Erika und Eberhard. Bei W und P ist das schon schwieriger, ne? Aber vielleicht kann man sich ja umbenennen. Aber einfach, damit Gott in der Mitte steht der Ehe. Als ich damals meine Zukünftige fragte, willst du meine Frau werden? Da sagte sie, ich habe dich lieb, aber ich habe jemand anders lieber. Und da habe ich ihr gesagt, das passt gut. Das ist bei mir auch so. Ich habe dich lieb, aber den Herrn Jesus habe ich lieber. Er ist der Mittelpunkt. Und nur wenn der Jesus der Mittelpunkt in unseren Ehen ist, dann werden wir nach Geist, Seele und Leib zusammenstehen. Und wisst ihr, das wünsche ich jedem. Man könnte jetzt überlegen, das wäre vielleicht eine extra Predigt. Ich möchte es nur anreißen. Die fünf Säulen einer gesunden Ehe ist Liebe und Kommunikation, Treue und Vertrauen, Glaube, Bibelstudium, geistliches Wachstum, Einheit und Gebet, Vergebung und Versöhnung. Und wenn wir das leben, dann ist das Ergebnis Harmonie und Erfüllung. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir neu begreifen, was ist die Grundlage für unsere Ehen. Es kommt nicht darauf an, dass wir uns christlich benehmen. Das haben wir inzwischen gelernt. Wir können uns noch im Auto streiten, aber sobald man auf dem Parkplatz der Gemeinde ist, lächeln beide. Und es ist kein Wunder, wenn Kinder sagen, ich hasse diese Heuchelei. Martin hat eben gesagt, Authentizität, Echtheit, Wahrheit in der Erziehung, das setzt voraus, dass wir das auch in unseren Ehen sind. Dass wir so miteinander umgehen, wie wir es auch meinen. Und dafür ist auch nötig, dass wir Vergebung und Versöhnung haben. Und Versöhnung, das wäre auch ein extra Bibelthema, ist nicht einfach nur eine Flasche Sekt mitbringen und ein paar Blumen. Sondern Versöhnung bedeutet, sich einander zu vergeben, so wie Gott in Christus uns vergeben hat. Und wie hat Gott uns vergeben? Gott hat uns nicht einen Strauß Blumen gebracht, hat uns nicht zum Glas Sekt eingeladen, sondern damit wir versöhnt werden konnten und Vergebung bekamen, musste sein Sohn sterben. Und das macht deutlich, Vergebung auch in der Ehe tut weh. Aber Vergebung bedeutet, ich darf es nie mehr vorhalten. Wenn ich etwas vergeben habe, dann muss ich das so tun, wie Gott das auch tut bei Vergeben. Ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Und du sagst, das ist aber schwer. Und ich sage, ja. Gott ist es nicht leicht gefallen, uns zu vergeben. Und Gott hat kein gutes Gefühl gehabt, als sein Sohn am Kreuz starb. Und das hat er getan, damit er uns vergibt. Vergebung tut weh, aber sie ist notwendig in jeder Ehe. Fallen euch Ehepaare aus der Bibel ein, wo man sagen könnte, die haben solche Ehen geführt? Wer? Ja. Ja. Also ich schreibe mal was runter, ne? Ich glaube, die beiden, Josef und Maria, das ist nicht einfach gewesen, was Gott den beiden zugemutet hat. Die fingen ihre Ehe schon mit Belastung an. Oder hättest du deine Braut geheiratet, die in Umständen ist, und du weißt, das neue Leben ist nicht von dir? Und das andere, Zacharias und Elisabeth. Ein altes Ehepaar geht uns Senioren an. Und bei ihnen kann man lernen, dass sie während dieser 9 Monate, wo er nicht reden konnte, sondern alles schriftlich machen musste, könnt ihr euch die Kommunikation in der Ehe vorstellen? Sie stellt Fragen und er schreibt auf. Und die beiden haben ihre Bibel studiert. Und in dem Lobpreis des Zacharias, als er wieder reden kann, wird deutlich, womit sie sich in den 9 Monaten beschäftigt haben. Das ist eine Aneinanderreihung von Bibelversen. Das heißt, die haben zumindest in diesen 9 Monaten, miteinander die Bibel gelesen, studiert. Und ich kann euch nur dazu raten, das auch zu tun. Ich möchte zusammenfassen. Wenn der Herr Jesus der Mittelpunkt unserer Ehe ist, werden wir christusähnlicher und authentisch echt leben. Wir werden in Liebe, Respekt und Vertrauen wachsen. Wir werden treu und verbindlich leben. Und wir werden einig sein, trotz Unterschiedlichkeit. Wir werden in der Agape-Liebe wachsen. Wir werden uns vergeben, wie Gott uns vergibt. Wir werden in gegenseitiger Unterordnung uns ehren und gemeinsam für Gott und Menschen leben. Wie hatten wir das eben schon gesagt? Der Grund für ein Scheitern der Ehe ist der Mangel an Weisheit, Vergebung und Gottesfurcht. Und wenn wir die Menschen in unserer Umgebung eines Besseren belehren wollen als Gender, dann ist es unsere Aufgabe als Christen, Ehen zu führen, die den Gedanken Gottes entsprechen. Und ich glaube, dass solche Ehen kräftiger reden als irgendeine große Rede gegen Gender. So gut ich solche Bücher finde, die jetzt rauskommen, und trotzdem habe ich den Eindruck, dadurch wird kein Genderist bekehrt. Aber wenn einer begreift, was wirklich Ehe nach dem Neuen Testament und nach dem Alten ist, dann ist die Chance gegeben, dass einer umkehrt. Und das ist mein Gebet, dass wir Menschen werden in unserem Land, die ein lebendiges Zeugnis sind, durch das, was wir leben. Dann kann vielleicht auch helfen, wenn was geschrieben ist. Aber zunächst einmal ist es wichtig, dass wir etwas vorleben. Und das sollte vielleicht mit uns gehen. Amen.